wie ein lodernder Feuerball. Nachdem ich 1942 die Kyongsong-Schule abgeschlossen hatte, reiste ich nach Japan, um dort weiter zu studieren. Ich ging, weil ich das Gefühl hatte, ich sollte Japan genau kennenlernen. Im Zug nach Busan konnte ich meine Tränen nicht zurückhalten. Ich bedeckte mich mit meinem Mantel und weinte laut. Meine Nase lief und mein Gesicht schwoll an, so sehr weinte ich. Es bedrückte mich, dass ich meine Heimat unter dem Joch kolonialer Herrschaft zurücklassen musste. Ich blickte weinend aus dem Fenster und konnte sehen, dass die Berge und Flüsse in noch größerem Kummer weinten als ich. Ich sah mit meinen eigenen Augen, wie Tränen vom Gras und von den Bäumen flossen. Als ich diese Vision hatte, sagte ich, ich verspreche den Bergen und Flüssen meiner Heimat, dass ich zurückkommen und meinem Land die Freiheit bringen werde. Weint also nicht, sondern wartet auf mich. Am 1. April um 2 Uhr morgens ging ich an Bord der Fähre, die von Busan nach Shimonoseki fuhr. In dieser Nacht gab es einen starken Sturm, aber ich brachte es nicht über mich, das Deck zu verlassen. Ich blieb dort und beobachtete, wie die Lichter von Busan immer kleiner wurden. Ich blieb bis zum Morgen auf dem Deck. Nachdem ich in Tokio angekommen war, meldete ich mich an der Waseda Koto Kagoko Schule für Elektronik an. Sie war der Waseda Universität angeschlossen. Ich entschied mich für Elektrotechnik, weil ich dachte, ich könnte keine neue religiöse Philosophie begründen, ohne die moderne Elektrotechnik zu kennen. Die unsichtbare Welt der Mathematik und Religion haben etwas Gemeinsames. Um Bedeutendes zu erreichen, muss man in der Beweisführung überzeugend sein. Vielleicht war ich aufgrund meines großen Kopfes gut in Mathematik, was anderen schwer fiel, und ich hatte Freude daran, Mathematik zu studieren. Mein Kopf war so groß, dass es schwierig für mich war, einen passenden Hut zu finden. Ich musste immer zweimal zu einem Hutmacher gehen, weil ich mir einen Hut nach Maß bestellen musste. Die Größe meines Kopfes mag auch die Ursache dafür sein, dass ich fähig bin, mich auf etwas intensiv zu konzentrieren und es relativ rasch zu Ende zu führen, während andere dafür Jahre brauchen. Während meines Studiums in Japan überschüttete ich meine Lehrer mit Fragen, so wie ich es auch in Korea getan hatte. Wenn ich einmal mit den Fragen begonnen hatte, hörte ich gar nicht mehr auf. Manche Lehrer taten so, als würden sie mich nicht sehen und ignorierten mich, wenn ich fragte, was denken Sie darüber? Wenn mir etwas unklar schien, war ich nicht zufrieden, bis ich der Sache auf den Grund gegangen war. Es war nicht meine Absicht, die Lehrer in Verlegenheit zu bringen. Ich hatte nur den Wunsch, den Gegenstand, den ich studierte, ganz genau kennenzulernen. Auf meinem Tisch im Wohnheim lagen immer 3 aufgeschlagene Bibeln nebeneinander. Eine war in Koreanisch, eine in Japanisch und eine in Englisch. Ich las immer wieder jede Passage in diesen 3 Sprachen. Wenn ich einen Absatz gelesen hatte, unterstrich ich einige Verse und machte mir am Rand Notizen, bis die Seiten meiner Bibeln mit schwarzer Tinte bedeckt und mit der Zeit schwer zu lesen waren. Kurz nachdem die Schule begonnen hatte, nahm ich an einer Veranstaltung der Gesellschaft der koreanischen Studenten teil, um die neu aus Korea angekommenen Studenten willkommen zu heißen. Ich sang dort mit großer Leidenschaft ein Lied aus unserer Heimat und zeigte so jedem meine Liebe für mein Land. Die japanische Polizei war anwesend. Man erwartete zu jener Zeit, dass die Koreaner sich ganz in die japanische Kultur integrierten. Dennoch sang ich stolz das koreanische Lied. Dukmun Eom, der in diesem Jahr das Architekturstudium begonnen hatte, war tief bewegt, als er mich dieses Lied singen hörte. Wir wurden zu lebenslangen Freunden. Zu dieser Zeit hatten koreanische Studenten, die in verschiedenen Schulen im Raum Tokio eingeschrieben waren, im Untergrund eine Unabhängigkeitsbewegung gegründet. Das war nur natürlich, da unser Heimatland unter der japanischen Kolonialherrschaft qualvoll litt. Diese Bewegung war eine Antwort auf das, was die Japaner den großen ostasiatischen Krieg 1937 bis 1945 nannten. Als sich dieser Krieg verschärfte, fing Tokio an, koreanische Studenten als Studentensoldaten zwangs zu rekrutieren und an die Front zu schicken. Die Arbeit unserer Untergrundbewegung für die Unabhängigkeit Koreas wurde durch solche Aktionen nur noch mehr angespornt. Wir hatten intensive Debatten darüber, was wir in Bezug auf Hirohito, den japanischen Herrscher, tun sollten. Ich übernahm eine wichtige Position in dieser Bewegung. Dazu gehörte, dass ich mit der provisorischen Regierung der Republik Korea, die in Shanghai saß und von Kim Gu geführt wurde, eng zusammenarbeitete. Meine Aufgaben in dieser Position verlangten von mir die Bereitschaft, gegebenenfalls mein Leben zu opfern. Ich zögerte dennoch nicht, da ich dachte, dass es für eine gerechte Sache wäre, wenn ich so sterben würde. Neben der Waseda-Universität war eine Polizeistation. Die japanische Polizei bekam Wind von meiner Arbeit und beobachtete mich genau. Die Polizei wusste immer, wann ich vorhatte, in meinen Ferien nach Korea zurückzufahren und folgte mir bis zum Quai, um sicher zu sein, dass ich Japan verließ. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie oft ich von der Polizei verhaftet, geschlagen, gefoltert und in eine Zelle gesperrt wurde. Aber sogar unter der härtesten Folter war ich nicht bereit, die Informationen, die sie haben wollten, preiszugeben. Je mehr sie mich schlugen, umso mutiger wurde ich. Einmal hatte ich auf der Yotsugawa-Brücke einen Kampf mit der Polizei, die hinter mir her war. Ich riss ein Stück des Brückengeländes heraus und verwendete es als Waffe. In jenen Tagen war ich wie ein lodernder Feuerball. Mit den Arbeitern durch geteiltes Leiden in Freundschaft verbunden. Wie in Seoul machte ich es mir auch in Tokio zur Aufgabe, die ganze Stadt kennenzulernen. Wenn meine Freunde zum Beispiel die Stadt Nikko besuchten, um sich die schöne Gegend anzusehen, blieb ich zurück und ging zu Fuß durch alle Viertel von Tokio. Ich entdeckte, dass es eine Stadt war, die zwar äußerlich schick aussah, in der aber viele verarmte Menschen lebten. Wieder gab ich alles Geld, das ich von daheim erhielt, an die Armen. Damals war auch in Japan jeder hungrig. Viele koreanische Studenten hatten finanzielle Schwierigkeiten. Wenn ich jeden Monat mein Kontingent an Essensmarken erhielt, gab ich sie alle an Studenten, die sich keine Essensmarken leisten konnten, und sagte zu ihnen: Esst, esst so viel ihr wollt. Ich machte mir keine Sorgen um das Geldverdienen. Ich konnte überall als Tagelöhner arbeiten und so etwas zu essen bekommen. Es machte mir Freude, Geld zu verdienen und dann den Studenten, die kein Geld hatten, zu helfen, ihre Studiengebühren zu bezahlen. Anderen zu helfen und ihnen etwas zu essen zu geben, erfüllte mich mit Energie. Nachdem ich alles Geld, das ich besaß, weggegeben hatte, arbeitete ich als Warenzusteller und benutzte ein Fahrrad, an das eine Karre angehängt war. Damit fuhr ich in jeden Stadtteil von Tokio. In der Ginza mit ihrer grellen Lichtern transportierte ich einmal einen Telefonmast auf meinem Anhänger, der mitten auf einer Straßenkreuzung umfiel. Alle Leute rundherum rannten um ihr Leben. Aufgrund von solchen Erlebnissen kenne ich die Geografie von Tokio auch heute noch wie meinen Handrücken. Ich war ein Arbeiter unter Arbeitern und ich war ihr Freund. Genau wie alle Arbeiter, die nach Schweiß rochen, ging auch ich zu den Arbeitsstellen und arbeitete, bis mir der Schweiß am Körper herunterlief. Sie waren meine Brüder und der schreckliche Schweißgeruch machte mir nichts aus. Ich teilte Schlafdecken mit ihnen, die so schmutzig waren, dass Reihen von schwarzen Läusen über sie krochen. Ich zögerte nicht, vor Dreck starrende Hände anzufassen. Ihr Schweiß, vermengt mit Schmutz, war erfüllt von einer unwiderstehlichen Herzenswärme. Es war diese Herzenswärme, die ich so anziehend fand. Meistens arbeitete ich im Kawasaki-Stahlwerk und auf der Werft. Auf der Werft gab es Lastkähne, die Kohle transportierten. Wir arbeiteten in Dreiergruppen bis 1 Uhr nachts, um einen Lastkahn mit 120 Tonnen Kohle zu beladen. Wir Koreaner konnten in einer Nacht das schaffen, wozu Japaner 3 Tage brauchten. An manchen Arbeitsstellen gab es Leute, die den Arbeitern Blut und Schweiß abnötigten. Das waren oft die Vorarbeiter, welche die Aufgabe hatten, die Arbeiter einzuteilen. Sie behielten 30% vom Verdienst der von ihnen eingeteilten Arbeiter für sich. Die Arbeiter waren machtlos dagegen. Diese Vorarbeiter beuteten die Schwachen aus, während sie sich bei den Starken einschmeichelten. Über einen dieser Vorarbeiter ärgerte ich mich so sehr, dass ich mit 2 Freunden zu ihm ging und verlangte, er solle den Arbeitern ihren vollen Verdienst auszahlen. Ich sagte zu ihm: Wenn du jemanden anstellst, dann gib ihm genau das, was ihm zusteht. Er tat dies jedoch nicht. So gingen wir an einem anderen Tag nochmals zu ihm und dann noch ein 3. Mal. Wir waren entschlossen, ihn so lange unter Druck zu setzen, bis er nachgeben würde. Schließlich stieß ich ihn, so dass er sogar hinfiel. Normalerweise bin ich ruhig und zurückhaltend, aber wenn ich zornig werde, kommt der starrköpfige Charakterzug meiner Jugend zum Vorschein. Im Kawasaki-Stahlwerk gab es Fässer für die Lagerung von Schwefelsäure. Die Arbeiter reinigten diese Fässer, indem sie hineinstiegen und dafür sorgten, dass die Flüssigkeit vollständig herausfloss. Die Dämpfe waren jedoch so giftig, dass ein Arbeiter nicht länger als 15 Minuten in den Fässern bleiben konnte. Die Arbeiter riskierten unter diesen erbärmlichen Arbeitsbedingungen ihr Leben, nur um etwas zu essen zu haben. Essen war damals so wertvoll. Ich war immer hungrig, aber ich achtete darauf, niemals eine Mahlzeit nur um meiner selbst willen zu essen. Ich wollte jeder Mahlzeit einen bestimmten Grund geben. Wenn ich mich zum Essen niedersetzte, fragte ich mich, aus welchem Grund ich hungrig war. Habe ich wirklich hart gearbeitet? Habe ich für mich selbst gearbeitet oder für ein öffentliches Ziel? Ich sah die Schüssel mit Reis an und sagte, ich esse dich, damit ich größere Aufgaben erfüllen und mehr für die Allgemeinheit tun kann als gestern. Dann lächelte mich der Reis zustimmend an. Auf diese Weise wurde die Zeit, in der ich eine Mahlzeit zu mir nahm, zu einem mystischen, freudvollen Erlebnis. Wenn ich das Gefühl hatte, dass mir die Voraussetzung fehlte, so zu sprechen, ließ ich die Mahlzeit einfach aus, ganz gleich, wie hungrig ich war. Dadurch gab es nicht viele Tage, an denen ich zwei Mahlzeiten zu mir nahm. Der Grund, warum ich nur zwei Mahlzeiten am Tag essen wollte, lag nicht darin, dass ich nur wenig Appetit hatte. Im Gegenteil, wenn ich einmal anfing zu essen, konnte ich gar nicht genug bekommen. Einmal aß ich 11 Schüsseln voll Udon, Nudeln. Ein anderes Mal aß ich 7 Schüsseln mit Huhn, Spiegeleiern und Reis. Trotz eines solchen Appetits behielt ich meine Gewohnheit bei, kein Mittagessen zu mir zu nehmen und mich auf 2 Mahlzeiten am Tag zu beschränken, bis ich über 30 Jahre alt war. Das Gefühl von Hunger ist für mich eine Art von Nostalgie. Ich kannte dieses Gefühl des ständigen Hungrigseins gut, aber ich glaubte, dass ich der Welt zuliebe wenigstens eine Mahlzeit am Tag opfern sollte. Ich erlaubte mir auch nie, neue Kleider zu tragen. In meinem Zimmer heizte ich nie, ganz gleich wie kalt es war. Bei extremer Kälte deckte ich mich mit Zeitungspapier zu. Es wärmte wie eine Bettdecke aus Seide. Ich kenne also den Wert einer Zeitungspapierseite sehr gut. Manchmal lebte ich für einige Zeit in Shingawa, in einer Gegend, wo arme Leute lebten. Ich schlief bei ihnen und deckte mich mit Lumpen zu. An warmen, sonnigen Tagen zupfte ich Läuse aus ihren Haaren und teilte den Reis mit ihnen. Auf den Straßen von Shingawa gab es viele Prostituierte. Ich hörte ihnen zu. Sie erzählten mir über ihr Leben und ich wurde ihr bester Freund, ohne je einen Tropfen Alkohol zu trinken. Manche Leute sagen, sie könnten nur in betrunkenem Zustand frei sagen, was sie denken, aber das ist nur eine Ausrede. Als diese Frauen erkannt hatten, dass ich ehrliche Sympathie für sie empfand, öffneten sie mir ihre Herzen, auch ohne Alkohol getrunken zu haben, und erzählten mir ihre Sorgen. Während meines Studiums in Japan hatte ich die unterschiedlichsten Jobs. Ich arbeitete als Pförtner in einem Bürogebäude. Ich schrieb Briefe für Menschen, die das Schreiben unkundig waren. Ich arbeitete auf mehreren Baustellen und war Vorarbeiter. Ich war ein Wahrsager. Wenn ich schnell Geld brauchte, schrieb ich Kalligrafien und verkaufte sie. Aber ich kam in meinem Studium nie in Rückstand. Ich glaubte, dass all dies Teil meines Trainings war. Ich dachte alle möglichen Arbeiten und traf dabei die verschiedensten Leute. Dabei konnte ich eine Menge über die Menschen lernen. Aufgrund dieser Erfahrungen habe ich heute, nachdem ich einen Menschen kurz angeschaut habe, eine gute Vorstellung davon, was er für seinen Lebensunterhalt tut und ob er ein guter Mensch ist. Ich muss nicht erst hin und her überlegen, weil mein Körper es mir sofort sagt. Ich glaube auch heute noch, dass ein Mensch bis zu seinem 30. Lebensjahr viele Schwierigkeiten durchmachen muss, um einen guten Charakter zu entwickeln. Man muss tief unten im Grund der menschlichen Existenz die Feuerprobe der Verzweiflung erleben und bestehen. Mitten in der Hölle muss der Mensch neue Möglichkeiten entdecken. Nur wenn wir aus tiefer Verzweiflung wieder herauskommen und neue Vorsätze fassen, können wir als Persönlichkeiten neu geboren werden, die imstande sind, eine neue Zukunft zu eröffnen. Wir sollten nicht nur in eine Richtung schauen, sondern in beide Richtungen, und zwar zu denen, die sich in einer höheren Position und denen, die sich in einer niedrigeren Position befinden. Wir sollten nach Osten, Westen, Süden und Norden blicken. Ein erfolgreiches Leben zu führen, hängt davon ab, wie gut wir mit unserem geistigen Auge sehen. Um mit unserem geistigen Auge gut sehen zu können, brauchen wir viele verschiedene Lebenserfahrungen, auf die wir uns besinnen können. Sogar in den schwierigsten Situationen sollten wir unsere Fassung bewahren, anderen mit Herzlichkeit begegnen, selbstsicher und in jeder Situation anpassungsfähig sein. Eine Person mit gutem Charakter sollte imstande sein, einerseits in eine hohe Position aufzusteigen, aber andererseits auch schnell auf eine niedrige Position zu fallen. Die meisten Menschen haben Angst davor, eine hohe Position zu verlieren und tun daher alles, um diese Position zu halten. Aber Wasser, das nicht fließt, wird schal. Eine Person, die in eine hohe Position aufsteigt, muss fähig sein, wieder herunterzukommen und darauf zu warten, bis die Zeit für einen neuen Aufstieg gekommen ist. Wenn die Gelegenheit kommt, kann sie sogar zu einer noch höheren Position aufsteigen als zuvor. Das ist ein Typ von Mensch, der eine Größe erreicht, die von vielen bewundert wird und der in führender Position Großes leisten kann. Diese Erfahrungen sollte ein Mensch vor seinem 30. Lebensjahr machen. Ich erzähle jungen Menschen heute, dass sie so viele Erfahrungen wie nur möglich machen sollten. Sie müssen alles in dieser Welt direkt oder indirekt erleben, als ob sie eine Enzyklopädie verschlingen würden. Nur dann können sie ihre eigene Identität formen. Die Anschauung eines Menschen entspricht seiner eigenen selbstbestimmten Identität. Sobald ein Mensch die feste Überzeugung hat zu sagen, wo immer ich auch hingehe, ich werde niemals auf eine Person treffen, die mich besiegen kann, dann ist er reif, jede Art von Aufgabe zu übernehmen und genug Selbstvertrauen zu haben, sie erfolgreich durchzuführen. Wer so lebt, wird Erfolg haben. Der Erfolg ist dann sicher. Zu dieser Schlussfolgerung kam ich als Bettler in Tokio lebte. In Tokio teilte ich meine Mahlzeiten mit Arbeitern und schlief mit ihnen, teilte die Qualen des Hungers mit Bettlern, lernte die harten Seiten des Lebens kennen und erwarb meinen Doktortitel in der Philosophie des Leidens. Nur so konnte ich verstehen, auf welche Weise Gott die Menschheit retten will. Es ist wichtig, vor dem 30. Lebensjahr der Herr des Leidens zu werden, um die Herrlichkeit des himmlischen Königreiches zu erlangen, muss man zuerst ein König des Leidens werden. Der ruhige Ozean des Herzens. Die Kriegslage wurde für Japan immer hoffnungsloser. Die schrumpfende Armee brauchte dringend neue Soldaten und so ließ man die Studenten ein halbes Jahr früher graduieren, um sie danach an die Kriegsfront zu schicken. Auch ich graduierte ein halbes Jahr früher. Als meine Abschlussfeier für den 30. September 1943 festgesetzt war, sandte ich ein Telegramm an meine Familie, in dem ich mitteilte, ich werde auf der Konron Maru zurückkommen. Das war das Schiff, mit dem ich laut Fahrplan von Shimonoseki nach Busan fahren sollte. An dem Tag, an dem ich von Tokio nach Korea abreisen sollte, hatte ich jedoch ein seltsames Erlebnis. Meine Füße hafteten fest am Boden und ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte, so sehr ich mich auch bemühte, meine Füße nicht vom Boden lösen, um zum Bahnhof in Tokio zu gehen. Ich sagte mir, offensichtlich will der Himmel nicht, dass ich an Bord dieses Schiffes gehe. So entschloss ich mich, noch ein wenig länger in Japan zu bleiben und machte mit Freunden eine Klettertour auf den Fujiyama. Als ich ein paar Tage später nach Tokio zurückkam, fand ich alle in heller Aufregung wegen der Nachricht, dass die Konron Maru, das Schiff, auf dem ich auch hätte sein sollen, auf ihrem Weg nach Busan gesunken war. Ich erfuhr, dass über 500 Menschen, darunter viele Universitätsstudenten, umgekommen waren. Die Konron Maru war ein großes Schiff, auf das Japan sehr stolz war, aber jetzt war es von einem amerikanischen Torpedo versenkt worden. Als meine Mutter erfuhr, dass das Schiff, auf dem ihr Sohn sein sollte, versenkt worden war, rannte sie aus dem Haus, ohne auch nur daran zu denken, ihre Schuhe anzuziehen. Sie rannte barfuß 8 Kilometer zum Bahnhof und fuhr direkt nach Busan. Als sie bei der Küstenpolizeistation in Busan ankam, fand sie heraus, dass mein Name nicht auf der Passagierliste stand. Das Wohnheim in Tokio teilte ihr jedoch mit, dass ich meine Sachen gepackt hatte und ausgezogen war. Dadurch war sie vollkommen verwirrt und verzweifelt. Sie rief immer nur meinen Namen und beachtete nicht die großen Splitter, die in ihren nackten Fußsohlen steckten. Ich kann mir gut vorstellen, wie sie außer sich war aus Sorge, ihren Sohn könnte etwas passiert sein. Ich kann das Herz meiner Mutter verstehen, aber von dem Tag an, an dem ich mich entschloss, dem Weg Gottes zu folgen, wurde ich für sie zu einem sehr schwierigen Sohn. Ich konnte nicht zulassen, mich durch persönliche Gefühle binden zu lassen. Deshalb hatte ich keine Nachricht gesandt, dass ich nicht an Bord des gesunkenen Schiffes war, obwohl ich wusste, dass er sich große Sorgen um mich machen würde. Als ich schließlich nach Korea zurückkehrte, sah ich, dass sich nichts geändert hatte. Die Unterdrückung durch die Japaner wurde von Tag zu Tag schlimmer. Das ganze Land versank in Blut und Tränen. Ich fuhr nach Hoksuk, Dong, in Seoul und besuchte die Myeongseo-Suda-Kirche. Ich schrieb damals alle Erkenntnisse, die ich Tag für Tag hatte, detailliert in Tagebüchern auf. An manchen Tagen, an denen ich eine große Anzahl von Erkenntnissen hatte, füllte ich ein ganzes Tagebuch. Ich erhielt Antworten auf viele Fragen, um die ich seit Jahren gerungen hatte. Es war, als ob meine Gebete der letzten Jahre und meine Suche nach der Wahrheit beantwortet wurden. Das geschah innerhalb kurzer Zeit, so als ob ein Feuerball durch mich hindurchging. Zu jener Zeit hatte ich folgende Erkenntnis: Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen ist wie die Beziehung zwischen einem Vater und seinen Kindern, und Gott ist tief traurig, wenn er sie leiden sieht. Im selben Augenblick waren in meinem Inneren alle Geheimnisse des Universums gelöst. Plötzlich war es, als ob jemand einen Filmprojektor eingeschaltet hätte. Alles, was geschehen war, seitdem der Mensch Gottes Gebot gebrochen hatte, lag klar vor meinen Augen. Heiße Tränen liefen mir unaufhörlich aus den Augen. Ich fiel auf die Knie und beugte meinen Kopf bis zum Boden. Lange Zeit konnte ich nicht aufstehen. So wie mein Vater mich als Kind auf seinem Rücken nach Hause getragen hatte, legte ich meinen Körper in Gottes Schoß und ließ die Tränen fließen. 9 Jahre nach meiner Begegnung mit Jesus waren meine Augen schließlich für die wahre Liebe Gottes geöffnet worden. Gott schuf Adam und Eva und gab ihnen den Auftrag, in dieser Welt fruchtbar zu sein, sich zu vermehren und eine Welt des Friedens zu errichten, in der sie leben sollten. Aber sie warteten nicht auf den Zeitpunkt Gottes, sondern begingen Unzucht und hatten 2 Söhne, Kain und Abel. Die Kinder, die als Folge des Falls geboren waren, vertrauten einander nicht. Die Situation eskalierte dermaßen, dass der eine Bruder den anderen tötete. Der Frieden dieser Welt war zerstört. Sünde bedeckte die Welt und das Leiden Gottes begann. Dann beging die Menschheit noch eine schwerwiegende Sünde, indem sie Jesus, den Messias, tötete. Das Leid, das die Menschheit heute durchmacht, ist ein Prozess der Wiedergutmachung, durch den sie gehen muss, da Gottes Schmerz andauert. Jesus war mir im Alter von 16 Jahren erschienen, weil er wollte, dass ich die Wurzel der ursprünglichen Sünde kenne, die der Mensch begangen hatte, und weil ich eine Welt des Friedens herbeiführen sollte, in der der Fall nicht mehr vorkommen würde. Ich hatte von Gott den ernsten Auftrag, für die Sünden der Menschheit Buße zu tun und eine Welt des Friedens, die Gott ursprünglich geschaffen hatte, herbeizuführen. Die Welt des Friedens, die Gott ersehnt, ist nicht irgendwo, wo wir nach dem Tod hingehen. Gott möchte, dass diese Welt, wo wir jetzt leben, die vollkommen friedliche und glückliche Welt ist, die er zu Beginn geschaffen hatte. Gott hat Adam und Eva gewiss nicht deshalb in die Welt geschickt, damit sie leiden sollten. Ich musste der Welt diese unfassbare Wahrheit mitteilen. Sobald ich diese Geheimnisse der Erschaffung des Universums entdeckt hatte, fühlte ich, dass mein Herz ruhig wurde wie ein stilles Meer. Mein Herz war erfüllt von den Worten Gottes. Es fühlte sich an, als ob es bersten würde, und mein Gesicht strahlte immerzu vor Freude. Bitte stirb nicht. Ich vertiefte mich weiterhin ins Gebet und intuitiv spürte ich, dass für mich die Zeit gekommen war, um zu heiraten. Da ich mich für Gottes Weg entschieden hatte, sollte alles in meinem Leben dem Willen Gottes entsprechend geschehen. Wenn mir im Gebet einmal etwas klar geworden war, hatte ich keine andere Wahl, als dementsprechend zu handeln. So ging ich zu einer meiner Tanten, die viel Erfahrung darin hatte, Ehen zu arrangieren, und bat sie, mich mit einer geeigneten Frau bekannt zu machen. Auf diese Weise traf ich Seon Gil Choi, die Tochter eines sehr bekannten christlichen Familie in Jongju. Sie war die wohlerzogene Tochter einer rechtschaffenen Familie. Sie hatte nur die Volksschule besucht, sie war charakterstark und hatte so einen tiefen Glauben, dass sie mit 16 Jahren ins Gefängnis kam, weil sie der Aufforderung der japanischen Besatzer, dass alle Koreaner Shinto-Schreine verehren sollten, nicht nachkommen wollte. Man erzählte mir, dass ich der 24. Mann war, der als Ehebräutigam in Betracht gezogen wurde. Es schien also, dass sie sehr sorgfältig prüfte, wen sie heiraten wollte. Als ich nach Seoul zurückkehrte, vergaß ich jedoch völlig, dass ich sie getroffen hatte. Ich hatte geplant, nach Abschluss meines Studiums in Japan nach Hailar in China zu reisen, eine Stadt an der Grenze zwischen China, der Sowjetunion und der Mongolei. Meine Schule in Tokio hatte mir dort eine Arbeitsstelle bei der Mandschurischen Elektrizitätsgesellschaft vermittelt. Ich hatte vor, in Hailar etwa 3 Jahre zu arbeiten und in dieser Zeit auch Russisch, Chinesisch und Mongolisch zu lernen. So wie ich früher Japanisch studiert hatte, um die Japaner zu überwinden, wollte ich in diese Grenzstadt gehen und einige Fremdsprachen lernen, um mich für die Zukunft vorzubereiten. Es wurde jedoch immer klarer, dass Japan den Krieg verlieren würde. Ich beschloss daher, besser nicht in die Mandschurei zu gehen. In einer Zweigstelle des Elektrizitätswerkes der Mandschurei in Andong, heutiges Dandong, gab ich die Absage für meinen Arbeitsantritt ab. Dann machte ich mich auf den Weg zu meinem Heimatort. Als ich dort ankam, fand ich meine Tante, die ich gebeten hatte, meine Heirat zu arrangieren, in großer Bedrängnis. Die Frau, die ich getroffen hatte, wollte außer mir keinen anderen Partner akzeptieren und verursachte ihrer Familie große Schwierigkeiten. Meine Tante nahm mich am Arm und brachte mich zum Haus der Familie Chö. Ich erklärte Seongil Chö deutlich, was für eine Art Leben ich zu führen beabsichtigte. Auch wenn wir jetzt heiraten, solltest du darauf vorbereitet sein, wenigstens 7 Jahre ohne mich zu leben, sagte ich zu ihr. Aus welchem Grund? Fragte sie. Ich antwortete, ich habe eine Aufgabe, die im Augenblick wichtiger ist als ein Familienleben. Der Grund für mich zu heiraten hat in der Tat mit der Erfüllung der Vorsehung Gottes zu tun. Unsere Ehe muss sich über den Bereich der Familie hinaus entwickeln, so dass wir die Nation und die ganze Menschheit lieben können. Willst du mich tatsächlich heiraten, nachdem du jetzt weißt, dass dies meine Intention ist? Sie antwortete mit fester Stimme, das macht mir nichts aus. Nachdem ich dich getroffen hatte, träumte ich von einem Blumenfeld im Mondschein. Ich bin sicher, dass du der Bräutigam bist, den mir der Himmel geschickt hat. Ich kann alle Schwierigkeiten ertragen. Ich war dennoch besorgt und bedrängte sie mehrmals. Jedes Mal versuchte sie mich zu beruhigen, indem sie sagte, ich bin bereit, alles zu tun, solange ich dich heiraten kann. Mach dir keine Sorgen. Mein zukünftiger Schwiegervater starb plötzlich, eine Woche vor unserem vorgesehenen Hochzeitstermin, so dass wir unsere Hochzeit verschieben mussten. Schließlich konnten wir die Hochzeitszeremonie am 4. Mai 1944 abhalten. Der Mai ist normalerweise die Zeit für schöne Frühlingstage, aber an diesem Hochzeitstag regnete es stark. Pastor Ho-bin Lee von der Jesuskirche führte die Trauung durch. Später, nach der Befreiung Koreas von Japan, ging Pastor Lee nach Südkorea und gründete dort das ökumenische Seminar Yungang. Meine Frau und ich begannen unser Eheleben in einem Wohnheimzimmer in Hoksok-dong. Ich liebte sie wirklich und kümmerte mich so sehr um sie, dass die Besitzerin des Wohnheims sagte, meine Güte, du musst sie wirklich lieben, du behandelst sie ja wie ein rohes Ei. Ich bekam eine Arbeitsstelle in der Gyeongsong-Filiale der Kashima Gumi Baufirma, um für unsere Familie zu sorgen, während ich auf Kirchenarbeit machte. Eines Tages im Oktober stürmte die japanische Polizei plötzlich unsere Wohnung. Sie wollten wissen, ob ich eine bestimmte Person von der Waseda-Universität kannte. Bevor ich antworten konnte, zerrten sie mich aus dem Haus und brachten mich zur Polizeistation der Provinz Gyeonggi. Ich wurde festgenommen, denn einer meiner Freunde, den sie verhaftet hatten, weil er verdächtigt wurde, ein Kommunist zu sein, hatte meinen Namen genannt. In der Polizeistation wurde ich sofort gefoltert. Du bist Mitglied der Kommunistischen Partei, nicht wahr? Hast du nicht mit diesem Halunken zusammengearbeitet, als du in Japan studiert hast? Versuche gar nicht erst zu leugnen. Wir brauchen nur die Polizeidirektion in Tokio anzurufen und die werden uns alles erzählen. Gib uns die Liste der Parteimitglieder oder du wirst sterben wie ein Hund. Sie schlugen mich mit einem Tisch und zerbrachen an meinem Körper alle 4 Tischbeine. Aber ich weigerte mich, ihnen die Namen der Personen zu geben, die mit mir in Japan zusammengearbeitet hatten. Dann ging die Polizei zur Unterkunft, wo ich mit meiner Frau lebte, stellte alles auf den Kopf und fand meine Tagebücher. Diese brachten sie zu mir, gingen Seite für Seite durch und verlangten, dass ich ihnen über die darin genannten Personen Auskunft geben sollte. Ich sagte nichts, obwohl ich wusste, dass sie mich womöglich wegen meines Schweigens umbringen würden. Die Polizisten traten mit ihren genagelten Militärstiefeln gnadenlos auf mich ein, bis mein Körper ganz schlaff war, fast wie tot. Dann hängten sie mich unter die Zimmerdecke auf und schaukelten mich hin und her. Sie schlugen mich mit einem Stock, so dass ich wie ein Stück Fleisch in einer Metzgerei hing, hin und her schwang. Bald füllte sich mein Mund mit Blut und es tropfte unter mir auf den Zementboden. Jedes Mal, wenn ich bewusstlos wurde, schütteten sie einen Eimer Wasser über mich. Wenn ich wieder zu mir kam, setzten sie die Folter fort. Sie hielten mir die Nase zu, steckten mir den Ausguss eines Teekessels in den Mund und zwangen mich, Wasser zu schlucken. Wenn mein Bauch vor lauter Wasser angeschwollen war, legten sie mich mit dem Gesicht nach oben auf den Fußboden, so dass ich aussah wie ein Frosch. Dann traten sie mir mit ihren Militärstiefeln in den Unterleib. So wurde das Wasser mit Gewalt durch die Speiseröhre wieder zurückgedrückt und ich erbrach mich, bis ich ohnmächtig wurde. Noch Tage nach der Folter brannte meine Speiseröhre wie Feuer. Der Schmerz war so groß, dass ich nicht einmal einen Löffel Suppe schlucken konnte. Ich hatte keinerlei Kraft, lag nur mit dem Gesicht nach unten am Boden und konnte mich nicht bewegen. Der Krieg ging dem Ende zu und die japanische Polizei war rasend vor Wut. Sie folterten mich so stark, dass ich es mit Worten nicht beschreiben kann. Ich hielt jedoch durch und gab die Namen meiner Freunde nicht preis. Sogar als ich immer wieder bewusstlos wurde, stellte ich sicher, dass ich ihnen nicht das gab, was sie wollten. Schließlich wurden sie es müde, mich zu foltern, und sandten nach meiner Mutter. Als sie kam, waren meine Beine so geschwollen, dass ich allein nicht stehen konnte. Zwei Polizisten mussten meine Arme über ihre Schultern legen, damit sie mich in den Besucherraum bringen konnten. Meine Mutter hatte schon Tränen in den Augen, bevor sie mich noch richtig angesehen hatte. »Halte nur noch etwas länger durch«, sagte sie. »Ich werde dir irgendwie einen Anwalt besorgen. Bitte, halte so lange durch. Du darfst nicht vorher sterben.« Meine Mutter sah mein blutbedecktes Gesicht und flehte mich an. »Es ist nicht wichtig, wie viel Gutes du tun willst«, sagte sie. »Wichtiger ist, dass du überlebst. Ganz gleich, was geschieht. Bitte stirb nicht.« Sie tat mir leid. Ich hätte gerne Mutter gerufen, sie umarmt und mit ihr laut geweint, aber ich konnte das nicht tun, denn ich wusste genau, warum die japanische Polizei sie hergebracht hatte. Meine Mutter flehte mich an, nicht zu sterben, aber alles, was ich erwidern konnte, war, mit meinen geschwollenen und blutunterlaufenen Augen zu blinzeln. Während der Zeit, in der ich in der Gyeonggi-Provinz-Polizeistation festgehalten wurde, versorgte mich die Leiterin des Wohnheims, Frau Gibong Lee, mit Essen und Kleidung. Sie weinte jedes Mal, wenn sie mich besuchte. Ich tröstete sie und sagte, halte noch ein wenig durch. Diese Zeit geht vorbei. Japan ist bald besiegt. Du brauchst nicht zu weinen. Das waren keine leeren Worte. Gott hatte mir diesen Glauben gegeben. Als die Polizei mich im Februar des folgenden Jahres freiließ, brachte ich all meine Tagebücher aus dem Wohnheim zum Ufer des Hanflusses und verbrannte sie, damit sie meinen Freunden nicht mehr schaden konnten. Ich wusste, dass die Polizei sie womöglich verwendet hätte, um anderen zu schaden. Mein Körper erholte sich nur langsam von den Folterungen. Ich hatte längere Zeit Blut in meinem Stuhlgang. Frau Lee, die Besitzerin des Wohnheims, und ihre Schwester halfen mir und pflegten mich mit großer Sorgfalt und Hingabe, damit ich wieder gesund wurde. Am 15. August 1945 wurde Korea endlich von Japan befreit. Diesen Tag hatte jeder Koreaner herbeigesehnt. Es war ein Tag großer Freude. Überall auf der Halbinsel hörte man Manse-Rufe und die Menschen schwangen Taegukki-Fahnen, die erste nationale Flagge für ganz Korea. Ich konnte mich jedoch nicht an den Feiern beteiligen. Mein Herz war todernst, denn ich konnte das schreckliche Unheil vorhersehen, das auf die koreanische Halbinsel zukommen würde. Ich ging allein in einen kleinen Raum, um zu beten. Bald danach wurden meine Befürchtungen wahr. Obwohl mein Heimatland von der japanischen Herrschaft befreit wurde, wurde es am 38. Breitengrad zweigeteilt. Im Norden übernahm eine kommunistische Regierung, die Existenz Gottes leugnete, die Macht. Ein Befehl, dem gehorcht werden muss. Unmittelbar nach der Befreiung befand sich unser Land in einem unbeschreiblichen Chaos. Einfachste Lebensmittel waren schwer zu bekommen, auch für Leute mit Geld. Zu Hause war unser Reisevorrat zu Ende gegangen. Daher machte ich mich auf den Weg nach Paekcheon, eine Gemeinde in der Hwanghae-Provinz, nördlich von Seoul, etwas südlich vom 38. Breitengrad, um Reis, der schon vorher gekauft worden war, abzuholen. Auf dem Weg dorthin erhielt ich jedoch eine Offenbarung, die besagte, überquere den 38. Breitengrad, finde die Menschen Gottes, die im Norden leben. Ich überquerte unverzüglich den 38. Breitengrad und ging nach Pyongyang. Es war nur einen Monat her, seit unser erster Sohn geboren worden war. Ich war besorgt um meine Frau. Ich wusste, sie würde mit großer Sorge auf mich warten, aber es gab keine Zeit für mich, nochmals nach Hause zu gehen, bevor ich mich auf den Weg in den Norden machte. Gottes Befehle muss man sehr ernst nehmen. Sie müssen ohne Vorbehalt und ohne Zögern befolgt werden. Ich nahm nichts mit, außer der Bibel, die ich dutzende Male gelesen und mit Unterstreichungen und persönlichen Notizen in kleinen Buchstaben nicht größer als Sesamkörner vollgeschrieben hatte. Flüchtlinge strömten bereits nach Süden, um der kommunistischen Herrschaft zu entkommen. Da die kommunistische Partei die Religion ablehnte, zogen viele Christen auf der Suche nach religiöser Freiheit in den Süden. Für die Kommunisten war Religion Opium für das Volk. Sie bestanden darauf, dass niemand eine Religion haben durfte. Das war der Ort, zu dem ich vom Himmel gerufen wurde. Kein Pastor wollte zu einem solchen Ort gehen, aber ich ging auf meinen eigenen zwei Beinen dorthin. Als die Zahl der Flüchtlinge in den Süden immer mehr anstieg, begann der Norden seine Grenzsicherung zu verschärfen. Es war nicht leicht für mich, den 38. Breitengrad zu überqueren. In dieser Zeit musste ich 48 Kilometer bis zur Grenze und dann bis nach Pyongyang zu Fuß gehen. Ich habe niemals in Frage gestellt, warum ich einen solchen schweren Weg gehen musste. Am 6. Juni kam ich in Pyongyang an. Das Christentum hatte in dieser Stadt so tiefe Wurzeln geschlagen, dass sie auch als Jerusalem des Ostens bekannt war. Während der Besetzung Koreas hatten die Japaner auf verschiedenen Wegen versucht, das Christentum zu unterdrücken. Sie zwangen die Bürger, Shinto-Schreine zu verehren und sich in Richtung des kaiserlichen Palastes in Tokio, wo der Kaiser lebte, zu verbeugen. Nach der Ankunft in Pyongyang begann ich meine Missionsarbeit im Haus von Chö So Bra, der im Kyongchan-ri-Viertel in der Nähe des Westtores von Pyongyang lebte. Ich fing an, mich um die Kinder in der Nachbarschaft zu kümmern. Ich erzählte ihnen Kindergeschichten zur Veranschaulichung von Bibelversen. Sie waren Kinder, aber ich sprach zu ihnen in einer höflichen Form, die normalerweise für Erwachsene bestimmt ist. Ich kümmerte mich so gut, ich konnte um sie. Zur gleichen Zeit hoffte ich, dass jemand kommen würde, um die neue Botschaft zu hören, die ich weitergeben musste. Es gab Tage, an denen ich den ganzen Tag das Eingangstor beobachtete und hoffte, dass jemand kommen würde. Bald schon kamen Menschen mit aufrichtigem Glauben, um mich zu sehen. Die ganze Nacht hindurch sprach ich zu ihnen und lehrte sie die neue Botschaft. Egal wer kam, es konnte ein dreijähriges Kind oder eine alte blinde Frau mit gebeugtem Rücken sein, ich behandelte sie alle mit Liebe und Respekt. Ich verbeugte mich vor ihnen und diente ihnen, als ob sie vom Himmel gekommen wären. Auch wenn meine Gäste alte Männer und Frauen waren, sprach ich mit ihnen bis spät in die Nacht hinein. Niemals sagte ich mir, oh, ich hasse es, wenn solche alte Leute kommen. Jeder ist wertvoll, ob es ein Mann oder eine Frau ist, ob jung oder alt, jeder hat denselben kostbaren Wert. Die Menschen hörten diesem 26-jährigen jungen Mann zu, der zu ihnen über den Römerbrief und über das Buch der Offenbarung sprach. Was sie hier hörten, war anders als das, was sie andernorts gehört hatten. So versammelten sich allmählich mehr und mehr Menschen, die nach Wahrheit suchten. Ein junger Mann kam jeden Tag und hörte mir zu, aber am Ende des Tages ging er, ohne ein Wort zu sagen. Das war Wonpil Kim. Er wurde das erste Mitglied meiner geistigen Familie. Er hatte die pädagogische Hochschule von Pyongyang absolviert und arbeitete als Lehrer. Wir wechselten uns ab, den Reis für die Mahlzeiten vorzubereiten. So entwickelte sich zwischen uns die Beziehung von einem geistigen Meister und seinem Jünger. Sobald ich begann, über die Bibel zu sprechen, konnte ich nicht mehr aufhören. Bis Mitglieder der Gemeinschaft sich entschuldigten und sagten, sie müssten noch andere Dinge erledigen. Ich predigte mit einer solchen Leidenschaft, dass ich am ganzen Körper schwitzte. Manchmal machte ich eine Pause und ging in ein separates Zimmer, in dem ich allein war. Dort zog ich mein Hemd aus, um den Schweiß auszuwringen. Das geschah nicht nur im Sommer, sondern auch im kalten Winter. So viel Energie habe ich in mein Lehren hineingelegt. Bei den Gottesdiensten trug jeder saubere, weiße Kleidung. Wir sangen und wiederholten dieselbe Hymne dutzende Male und gestalteten den Gottesdienst mit großer Leidenschaft. Mitglieder der Gemeinde waren so gerührt und inspiriert, dass wir alle zu weinen begannen. Die Leute nannten uns die weinende Kirche. Wenn dann der Gottesdienst zu Ende war, legten unsere Mitglieder Zeugnis über den Segen ab, den sie während des Gottesdienstes erfahren hatten. Während dieser Bezeugungen fühlten wir uns wie berauscht von Gottes Gnade. Es war, als ob unser Körper zum Himmel schwebten. Viele Menschen in unserer Kirche hatten geistige Erlebnisse. Einige fielen in Trance, einige machten Prophezeiungen, einige sprachen in Zungen, während andere dies alles deuteten. Manchmal kam eine Person, die noch nicht unserer Kirche angehörte, in unsere Glaubensgemeinschaft. Ein Gemeindemitglied stand auf, ging mit geschlossenen Augen zu ihr und tippte ihr auf die Schulter. Da fing diese Person plötzlich an, ein tränenreiches Gebet der Reue zu sprechen. In solchen Fällen fuhr das heiße Feuer des Heiligen Geistes durch unsere Versammlung. Durch das Wirken des Heiligen Geistes wurden Menschen dann so gründlich von chronischen Krankheiten geheilt, als wären sie nie vorher krank gewesen. Es wurde erzählt, dass jemand etwas von meinem übrig gebliebenen Reis gegessen hatte und davon sein Bauchleiden geheilt worden war. Die Leute fingen an zu sagen, das Essen in dieser Kirche hat eine medizinische Wirkung. Viele Menschen begannen darauf zu warten, dass ich mit dem Essen fertig war und hofften, von mir vielleicht übrig gelassene Reisreste essen zu können. Als solche geistige Phänomene mehr und mehr bekannt wurden, wuchs unsere Gemeinde. Bald hatten wir so viele Menschen, dass wir die Tür nicht mehr schließen konnten. Großmutter Song Do-Yi und Großmutter Se-Hyun-Ok kamen zur Kirche, weil beide einen Traum hatten, in dem ihnen gesagt worden war: Ein junger geistiger Lehrer ist aus dem Süden gekommen und lebt nun gegenüber von Mansudae. Geht hin und trefft ihn. Niemand missionierte sie. Sie kamen einfach zu der Adresse, die ihnen im Traum offenbart geworden war. Als sie ankamen, waren sie glücklich zu sehen, dass ich die Person war, über die sie in ihren Träumen gehört hatten. Ich brauchte nur ihre Gesichter ansehen, um zu verstehen, warum sie gekommen waren. Ohne zu fragen, was sie von mir wissen wollten, beantwortete ich ihre Fragen. Sie waren außer sich vor Überraschung und Freude. Ich lehrte das Wort Gottes durch Geschichten über meine eigenen Erfahrungen. Vielleicht fanden viele Leute unsere Gruppe deswegen so interessant, weil sie klare Antworten auf Fragen bekamen, die ihnen vorher noch nie jemand wirklich beantworten konnte. Einige Gläubige aus großen Kirchen in der Stadt konvertierten zu unserer Kirche, nachdem sie mich predigen gehört hatten. In einem Fall kamen 15 Mitglieder aus dem inneren Kreis der Yangsuye-Kirche, der prominentesten Kirche in Pyongyang. Als ganze Gruppe in unserer Kirche, was die Mitglieder des Ältestenrates jener Kirche veranlasste, heftig gegen uns zu protestieren. Frau In-Yu Kims Schwiegervater war ein sehr bekannter Kirchenältester in Pyongyang. Das Familienhaus grenzte direkt an die Kirche, die ihr Schwiegervater besuchte. Anstatt jene Kirche zu besuchen, kam sie heimlich zu unserer Kirche. Um das Haus zu verlassen, ohne dass die Familie ihres Mannes etwas bemerkte, ging sie hinter das Haus, stieg auf einen der großen Tonkrüge und kletterte über den Zaun. Sie tat dies, obwohl sie schwanger war und der Zaun 2 bis 3 Mal so hoch war wie ein normaler Mensch. Sie musste sehr mutig sein, um das zu tun. Schließlich wurde sie von ihrem Schwiegervater hart verfolgt. Ich wusste, wann das passieren würde. An Tagen, an denen ich einen starken Schmerz in meinem Herzen spürte, sandte ich einige Mitglieder zu Frau Kims Haus. Als sie vor dem Haus standen, konnten sie hören, wie sehr Frau Kim von ihrem Schwiegervater geschlagen wurde. Er schlug sie so heftig, dass sie Tränen aus Blut weinte. Später sagte sie jedoch, dass ihr Schmerz in dem Augenblick verschwand, als sie merkte, dass unsere Mitglieder draußen vor dem Tor standen und für sie beteten. Meister, woher wusstest du, dass ich geschlagen wurde? Fragte sie mich später. Wenn unsere Mitglieder vor dem Tor sind, verschwinden meine Schmerzen und mein Schwiegervater stellt fest, dass er viel mehr Energie braucht, um mich zu schlagen. Wie kann das sein? Die Familie ihres Mannes schlug sie und band sie sogar an einen Pfosten. Auch das konnte sie nicht aufhalten, zu unserer Kirche zu kommen. Schließlich kamen ihre Familienmitglieder in unsere Kirche und begannen, mich zu schlagen. Sie zerrissen meine Kleidung und durch ihre Schläge schwoll mein Gesicht an. Ich schlug aber niemals zurück. Ich wusste, wenn ich das täte, würde die Situation für Frau Kim noch schwieriger werden. Als mehr und mehr Menschen von den großen Kirchen rund um Pjöngjang begannen, unsere Gottesdienste zu besuchen, wurden die Pastoren dieser etablierten Kirchen eifersüchtig. Sie beklagten sich bei der Polizei über uns. Den kommunistischen Behörden war Religion ein Dorn im Auge und sie suchten nach Gründen, sie zu unterdrücken. Sofort nutzten sie die Gelegenheit, die sich durch die Pastoren eröffnete, und nahmen mich in Haft. Am 11. August 1946 wurde ich wegen Spionage für Südkorea angeklagt und in der Daedong Sicherheitsstation inhaftiert. Ich wurde fälschlich beschuldigt, dass ich vom südkoreanischen Präsidenten Syngman Rhee in den Norden geschickt worden wäre, als Teil eines Versuchs, den Norden zu übernehmen. Sie brachten sogar einen sowjetischen Vernehmungsbeamten herbei, konnten mir aber keinerlei Verbrechen nachweisen. Nach 3 Monaten erklärten sie mich schließlich für unschuldig und ließen mich frei. Mein Körper war aber in einem schrecklichen Zustand. Ich hatte durch die Folter so viel Blut verloren, dass mein Leben in ernsthafter Gefahr war. Mitglieder meiner Kirche nahmen mich bei sich auf und sorgten für mich. Sie riskierten ihr Leben für mich, ohne dass sie etwas dafür erwarteten. Als ich mich erholt hatte, nahm ich meine Missionsarbeit erneut auf. Innerhalb eines Jahres war unsere Gemeinde recht groß geworden. Die etablierten Kirchen ließen uns nicht in Ruhe. Immer mehr Mitglieder ihrer Gemeinden besuchten unsere Gottesdienste. Schließlich wurden etwa 80 Pastoren aktiv und schrieben Briefe an die Polizei. Am 22. Februar 1948 wurde ich erneut von den kommunistischen Behörden in Haft genommen. Ich wurde angeklagt, dass ich ein Spion von Syngman Rhee sei und die soziale Ordnung störe. Ich wurde in Handschellen abgeführt. 3 Tage später wurde mein Kopf kahlgeschoren und ich wurde in eine Gefängniszelle gesteckt. Ich erinnere mich noch genau daran, wie es sich anfühlte, als ich meine Haare, die während der Zeit meiner Kirchenleiterschaft gewachsen waren, auf den Boden hinunterfallen sah. Ich erinnere mich auch an das Gesicht dieses Mannes, Herrn Lee, der meine Haare abschnitt. Im Gefängnis schlugen mich die Machthaber unaufhörlich und bestanden darauf, dass ich meine Verbrechen zugeben sollte. Ich hielt jedoch durch. Selbst als ich Blut erbrach und an der Schwelle des Todes zu sein schien, ließ ich es niemals zu, das Bewusstsein zu verlieren. Manchmal war der Schmerz so groß, dass ich mich zusammenkrümmte. Ohne zu denken, ertappte ich mich dabei zu beten: Gott, rette mich. Im nächsten Moment jedoch fasste ich mich wieder und betete mit Überzeugung: Gott, mach dir keine Sorgen um mich. San Myung-moon ist noch nicht tot. Ich lasse es nicht zu, auf eine solche elende Art zu sterben. Ich hatte recht, es war für mich noch nicht die Zeit zu sterben. Es lagen Berge von Aufgaben vor mir, die ich zu erfüllen hatte. Ich hatte eine Mission. Ich war nicht jemand, der so schwach war, dass er sich durch Folter zur Aufgabe seiner Mission zwingen ließ. Jedes Mal, wenn ich an den Folgen der Folter zusammenbrach, hielt ich durch, indem ich mir sagte: Ich werde für das Wohl des koreanischen Volkes geschlagen. Ich vergieße Tränen, um so den Schmerz unseres Volkes zu tragen. Als die Folter so schwer wurde, dass sie mich an den Rand der Bewusstlosigkeit führte, hörte ich stets die Stimme Gottes. In den Augenblicken, wo mein Leben zu Ende zu gehen schien, erschien mir Gott. An meinem Körper gibt es immer noch etliche Narben, die mir damals zugefügt wurden. Das Fleisch, das aus meinem Körper herausgerissen wurde, und das Blut, das ich verlor, wurden vom Körper wieder erneuert. Aber der Schmerz jener Erfahrungen bleibt durch diese Narben bei mir. Ich habe oft auf diese Narben geschaut und dabei zu mir gesagt: Weil du diese Narben trägst, musst du Erfolg haben. Mein Gerichtsprozess wurde für den 3. April angesetzt, den 40. Tag meiner Gefangenschaft. Er wurde jedoch um 4 Tage verschoben, mein Prozess fand also am 7. April statt. Viele der berühmten Pastoren in Nordkorea kamen in den Gerichtssaal und beschuldigten mich aller möglichen Verbrechen. Auch die kommunistische Partei verhöhnte mich und sagte, dass Religion Opium für das Volk sei. Mitglieder unserer Gemeinde standen auf einer Seite und weinten kummervoll. Sie weinten, als ob ihr Kind oder ihr Ehemann gestorben wäre. Ich vergoss jedoch keine Träne. Ich hatte Mitglieder, die um mich so jammervoll weinten, dass sie ganz in Kummer versanken. So fühlte ich mich nicht allein, als ich mich auf dem Pfad des Himmels befand. Ich befand mich nicht in einer unglücklichen Lage und hatte das Gefühl, dass ich nicht weinen sollte. Als ich nach meiner Verurteilung das Gerichtsgebäude verließ, hob ich meine gefesselten Hände und schüttelte sie als ein Zeichen für unsere Mitglieder. Die Ketten machten ein klirrendes Geräusch, das sich für mich wie Glocken anhörte. An diesem Tag wurde ich in das Gefängnis von Pyongyang gebracht. Ich hatte keine Angst vor dem Gefängnisleben. Es war ja nicht so, dass dies das erste Mal für mich war. In jeder Zelle gab es eine Hierarchie unter den Gefangenen. Es war für mich sehr leicht, eine Freundschaft mit dem Gefangenen, der an der Spitze der Hierarchie stand, aufzubauen. Alles, was ich dafür tun musste, war, ein paar Worte mit ihm zu wechseln, und jeder Zellenanführer wurde schnell mein Freund. Wenn wir ein Herz voll Liebe haben, können wir jedes Herz öffnen. Nachdem ich ein paar Tage in der Zelle gewesen war und in der entferntesten Ecke gesessen hatte, bot mir der Zellenanführer eine höhere Position an. Ich wollte in der kleinen Ecke neben der Toilette sitzen, aber er bestand darauf, dass ich eine höhere Position in der Zelle haben sollte. Wie sehr ich es auch ablehnte, er bestand darauf. Nachdem ich mich mit dem Zellenanführer Freundschaft geschlossen hatte, schaute ich jede Person in der Zelle sorgfältig an. Das Gesicht eines Menschen sagt alles über ihn aus. Oh, dein Gesicht hat diese Form, also musst du diesen Charakter haben. Deine Gesichtszüge sind so, also hast du auch einen solchen Charakterzug. Die Gefangenen waren überrascht, wie viel ich über sie erzählen konnte, indem ich ihre Gesichtszüge las. In ihrem Innersten mochten sie es nicht, dass eine Person, die sie zum ersten Mal sahen, fähig war, so viel über sie zu erzählen. Sie mussten jedoch anerkennen, dass ich sie korrekt beschrieb. Ich war fähig, mein Herz zu öffnen und es mit jedem zu teilen. So hatte ich auch im Gefängnis Freunde. Ich wurde zum Freund eines Mörders. Es war eine ungerechte Gefangenschaft für mich, aber es war eine bedeutsame Trainingsperiode. Jede Zeit der Prüfung in dieser Welt hat ihre tiefe Bedeutung. Im Gefängnis können sogar die Läuse zu Freunden werden. In den Zellen war es extrem kalt. Die Läuse krochen im Gänsemarsch entlang der Nähte unserer Gefängniskleidung. Wenn wir die Läuse nahmen und sie auf den Haufen legten, hingen sie aneinander und wurden zu einer winzigen, runden Kugel. Wir rollten sie hin und her, ähnlich wie Pferdemistkäfer, die Mistkugeln rollen. Die Läuse taten alles, um zusammenzubleiben. Läuse haben die Angewohnheit, sich immer in etwas hineinzugraben. Sie steckten ihre Köpfe zusammen, sodass nur ihr Hinterteil herausragte. Wir hatten eine Menge Spaß in der Zelle, als wir das beobachteten. Keiner mag Läuse oder Flöhe, aber im Gefängnis werden sogar Läuse und Flöhe zu wichtigen Gesprächspartnern. In dem Moment, wenn man seine Augen auf eine Bettwanze oder einen Floh richtet, kommen einem ganz plötzlich Erkenntnisse in den Sinn, und es ist wichtig, dass man sie nicht einfach vorüberziehen lässt, ohne sie zu bemerken. Wir wissen nie, wann oder in welcher Weise Gott zu uns sprechen wird. So müssen wir aufmerksam sein und sogar Insekten wie Bettwanzen und Flöhe sorgfältig beobachten. Ein Reiskorn ist größer als die Erde. 3 Monate nach meiner Inhaftierung im Pyongyang-Gefängnis wurde ich am 20. Mai ins Hungnam-Gefängnis überstellt. Ich war empört und zur gleichen Zeit vor dem Himmel beschämt. Ich wurde mit einem Dieb zusammengebunden, damit ich nicht flüchten konnte. Ein Wagen holte uns ab und die Fahrt dauerte 17 Stunden. Als ich aus dem Fenster blickte, stieg in mir ein starkes, kummervolles Gefühl auf. Es schien mir unglaublich, dass ich diesen gewundenen Weg entlang von Flüssen und durch Täler als ein Gefangener fahren musste. Das Hungnam-Gefängnis war ein Konzentrationslager für spezielle Arbeiter, die in der Stickstoffdüngemittelfabrik von Hungnam arbeiteten. Während der nächsten 2 Jahre und 5 Monaten musste ich harte Zwangsarbeit leisten. Zwangsarbeit war eine Praxis, die Nordkorea von der Sowjetunion übernommen hatte. Die sowjetische Regierung konnte Menschen der Bourgeoisie und andere, die keine Kommunisten waren, nicht einfach töten, denn die Welt schaute auf sie und sie mussten die Weltmeinung berücksichtigen. So entstand die Idee der Bestrafung mit Zwangsarbeit. Menschen, die auf diese Weise ausgebeutet wurden, wurden gezwungen, so lange zu arbeiten, bis sie vor Erschöpfung starben. Die nordkoreanischen Kommunisten kopierten das sowjetische System und verurteilten alle Gefangenen zu 3 Jahren Zwangsarbeit. In Wirklichkeit starben die meisten Gefangenen schon vor Ablauf dieser Zeit. Unsere Tage begannen um 4.30 Uhr am Morgen. Wir mussten uns in Formation auf einem Feld aufstellen und unsere Körper und unsere Kleidung wurden nach verbotenen Gegenständen untersucht. Wir zogen alle unsere Kleidung aus und jedes Teil wurde genau inspiziert. Jedes Kleidungsstück wurde so lange geklopft, bis sogar das kleinste Staubkorn herausfiel. Der ganze Prozess dauerte mindestens 2 Stunden. Hungnam lag am Meer, und im Winter war der Wind so schmerzhaft wie ein Messer, das in unsere nackten Körper schnitt. Wenn die Kontrolle vorbei war, erhielten wir ein scheußliches Essen. Dann gingen wir 4 Kilometer zur Düngefabrik. Wir mussten in Viererreihen marschieren, die Hand der daneben befindlichen Person halten und durften nicht einmal unsere Köpfe hochhalten. Wachen mit Gewehren und Pistolen bewaffnet umringten uns. Jeder, der nicht schnell genug war, so dass seine Reihe zurückfiel, oder der nicht imstande war, die Hand seines Nachbarn zu halten, wurde wegen Fluchtversuchs aufs Schwerste geschlagen. Im Winter lag der Schnee höher, als ein Mann groß ist. Wenn wir an kalten Wintermorgen durch den mannshohen Schnee marschierten, fing in meinem Kopf alles an, sich zu drehen. Der gefrorene Weg war extrem rutschig und der kalte Wind blies so heftig, dass die Haare auf unserem Kopf in die Höhe standen. Wir hatten, selbst nach dem Frühstück, keine Energie mehr und unsere Knie knickten immer wieder ein. Trotzdem mussten wir zu unserer Arbeitsstelle kommen, auch wenn das bedeutete, dass wir unsere erschöpften Beine den Weg entlang schleppen mussten. Diesen Weg zu gehen brachte uns an die Grenze der Bewusstlosigkeit. In diesen Momenten sagte ich mir immer wieder, dass ich dem Himmel gehöre. In der Fabrik gab es einen Hügel mit einer Substanz, die wir kurz als Ammoniak bezeichneten. In Wirklichkeit war es wahrscheinlich Ammoniumsulfat, eine gebräuchliche Form von Düngemittel. Es kam per Förderband und sah aus wie ein weißer Wasserfall, wenn es vom Band her hinunter auf die Aufschüttung fiel. Es war ziemlich heiß, wenn es vom Band herunterkam. Dämpfe stiegen auf und das sogar mitten im Winter. Schnell kühlte es ab und wurde so hart wie Eis. Unsere Arbeit war, den Dünger aus dem Hügel in Strohsäcke zu schaufeln. Wir nannten diesen Hügel, der über 20 Meter hoch war, den Düngerberg. 800 bis 900 Menschen waren auf einer großen Fläche damit beschäftigt, den Dünger wegzuschaufeln. Es sah aus, als ob wir versuchten, den Berg in 2 Teile zu schneiden. Wir waren in Teams zu je 10 Personen eingeteilt. Jedes Team war verantwortlich, täglich 1300 Säcke zu füllen und zu verladen. Jeder musste daher 130 Säcke füllen. Falls ein Team es nicht schaffte, seine Quote zu erreichen, bekam es nur die halbe Essensration. Jeder arbeitete so, als ob sein Leben davon abhing, diese Quote zu erfüllen. Um so effizient wie möglich die Düngemittelsäcke zu tragen, machten wir Nadeln aus Stahldraht und benutzten sie, um die gefüllten Säcke zuzubinden. Wir legten ein Stück des Drahtes auf das Eisenbahngleis, das auf dem Boden der Fabrik entlang lief. Der Draht wurde flach gedrückt, indem wir einen von den kleinen Eisenbahnwagen, die Mittel transportierten, darüber rollen ließen. Dann konnte er als Nadel gebraucht werden. Um Löcher in die Säcke zu machen, benutzten wir Glasscherben, die wir bekamen, indem wir Fabrikfenster zerbrachen. Die Wächter mussten irgendwie Mitleid mit uns gehabt haben, weil ihre Gefangenen unter solch brutalen Bedingungen arbeiten mussten, denn sie hielten uns nie davon ab, die Glasfenster in der Fabrik zu zerbrechen. Einmal brach ich mir einen Zahn ab, als ich versuchte, ein Stück Draht zu durchtrennen. Doch heute kann man sehen, dass einer meiner Schneidezähne kaputt ist. Das bleibt für mich eine unvergessliche Erinnerung an das Hungnam-Gefängnis. Jeder magerte unter dem Druck der harten Arbeit ab. Ich war die Ausnahme. Ich konnte mein Gewicht bei ungefähr 72 Kilogramm halten, was mir den Neid der anderen Gefangenen einbrachte. Was körperliche Kraft anbetraf, war ich unübertroffen. Einmal wurde ich jedoch extrem krank, mit Symptomen ähnlich einer Tuberkulose. Ich hatte diese Symptome fast einen Monat lang, aber ich versäumte nicht einen Arbeitstag in der Fabrik. Ich wusste, wenn ich nicht da wäre, müssten andere Gefangene die Verantwortung für meinen Teil der Arbeit übernehmen. Die Leute nannten mich wegen meiner Stärke der Mann wie eine Stahlstange. Ich konnte auch die schwerste Arbeit ertragen. Gefängnis und Zwangsarbeit waren für mich kein so großes Problem. Egal wie hart die Schläge oder wie schrecklich die Umgebung, ein Mensch kann es aushalten, wenn er ein bestimmtes Ziel in seinem Herzen trägt. Die Gefangenen waren auch Schwefelsäure ausgesetzt, die in der Herstellung von Ammoniumsulfat verwendet wurde. Als ich in der Kawasaki-Stahlfabrik in Japan arbeitete, sah ich mehrere Fälle, wo jemand nach dem Reinigen von Fässern, in denen Schwefelsäure gelagert worden war, an den Folgen einer Säurevergiftung starb. Die Situation in Hungnam war viel schlimmer. Der Schwefelsäure ausgesetzt zu sein, war so schädlich, dass es Haarausfall verursachte und sich geschwürähnliche Wunden auf der Haut bildeten, aus denen Eiter lief. Die meisten Menschen, die in der Fabrik arbeiteten, begannen Blut zu erbrechen und starben nach ungefähr 6 Monaten. Wir trugen als Schutz Gummistücke an unseren Fingern, aber die Säure fraß sich schnell durch. Die Säuredämpfe fraßen sich auch durch unsere Kleidung und machten sie unbrauchbar. Unsere Haut brach auf und blutete. In einigen Fällen wurden die Knochen sichtbar. Wir mussten ohne auch nur einen Tag Ruhe weiterarbeiten, selbst wenn unsere Wunden bluteten und Eiter auch herauslief. Unsere Essensrationen bestanden aus weniger Reis, als in 2 kleine Schüsseln hineinpasste. Es gab keine Beilagen. Wir bekamen noch eine Suppe mit Rettichgemüse in Salzwasser. Die Suppe war so salzig, dass unser Hals zu brennen anfing. Aber der Reis war so hart, dass wir ihn nicht essen konnten, ohne ihn mit der Suppe zusammen hinunterzuspülen. Niemals ließ jemand auch nur einen Tropfen Suppe übrig. Nachdem wir unsere Reisschüssel bekommen hatten, stopften die Gefangenen den ganzen Reis auf einmal in ihren Mund. Wenn sie ihren Reis gegessen hatten, schauten sie herum und reckten ihre Hälse, um den anderen beim Essen zuzuschauen. Manchmal steckte jemand seinen Löffel in die Suppenschüssel eines anderen, dann kam es zum Kampf. Ein Pastor, der mit mir in Hungnam war, sagte eines Tages zu mir: »Gib mir nur eine Bohne, und ich werde dir, nachdem wir hier raus sind, 2 Kühe dafür geben.« Die Menschen waren so verzweifelt. Wenn ein Gefangener während der Mahlzeit starb, holten sie den Rest, den letzten Reisrest aus seinem Mund und aßen ihn selbst. Der Schmerz des Hungers kann nur von denen verstanden werden, die ihn erlebt haben. Wenn ein Mensch hungrig ist, dann wird sogar ein bloßes Reiskorn sehr kostbar. Auch jetzt noch werde ich angespannt, wenn ich an Hungern denke. Es ist schwer zu glauben, dass ein einziges Reiskorn dem Körper eine solche Stimulation geben kann. Wenn man jedoch hungrig ist, dann sehnt man sich so sehr nach Essen, dass man sogar weint. Hat ein Mensch einen vollen Magen, erscheint die Welt groß. Aber für einen hungrigen Menschen ist ein Reiskorn größer als die Erde. Ein Reiskorn bekommt einen enormen Wert für jemanden, der hungrig ist. Vom ersten Tag an machte ich es mir im Gefängnis zur Gewohnheit, eine Hälfte meiner Reisportion meinen Mitgefangenen zu geben und nur die andere Hälfte für mich zu behalten. Ich trainierte mich auf diese Weise 3 Wochen lang. Danach aß ich die ganze Portion. Das gab mir das Gefühl, dass ich genug Reis für 2 Personen aß, was mich den Hunger leichter aushalten ließ. Das Leben in diesem Gefängnis war so furchtbar, dass jemand, der das nicht erlebt hat, es sich gar nicht vorstellen kann. Die Hälfte der Gefangenen starb innerhalb eines Jahres. Jeden Tag mussten wir zuschauen, wie tote Körper in Holzkisten durch das Hintertor hinausgetragen wurden. Wir arbeiteten so hart, aber unsere einzige Hoffnung, dieses Gefängnis je zu verlassen, war, als toter Körper in einem Holzsarg hinausgetragen zu werden. Was sie uns antaten, sprengte auch für ein gnadenloses und grausames Regime alle Grenzen der Menschlichkeit. All diese Düngemittelsäcke, gefüllt mit den Tränen und Schmerzen der Gefangenen, wurden auf Schiffe verladen und in die Sowjetunion gebracht.